Guten Abend, herzlich willkommen im Haus der Kulturen der Welt zu Schools of Tomorrow. Mein Name ist Bernd Scherer, ich bin Intendant des Hauses und werde mit der Kuratorin des Projektes, die gleichzeitig meine Kollegin ist, Silvia Fehrmann, kurz in das Programm einführen. Was waren die Grundideen von unserer Seite und wie reflektiert sich das im Programm? Warum Schule? Warum ist Schule so wichtig? Weil in der Schule die Gesellschaft von morgen geformt wird, weil sich in der Schule die Gesellschaft von morgen bildet, um präziser zu sein. Es wird Wissen einer Generation auf eine andere übertragen. Gesellschaft schreibt sich in dieser Institution fort. Und was wir natürlich feststellen, ist, dass diese Übertragung nicht eine unilineare ist, sondern Wissen wird dabei verändert, transformiert. Es entsteht auch dabei neues Wissen. Das heißt, wenn wir über Schule sprechen, sprechen wir immer auch über Gesellschaft. Die Frage, welche Schule wollen wir, ist immer auch eine Frage, welche Gesellschaft wollen wir. Von daher hat das Projekt etwas Konstatierendes, wo sind wir, aber auch etwas Normatives, wohin wollen wir. Und wir hatten, als wir darüber nachdachten, so ein paar Eckdaten, die wir vielleicht jetzt kurz nochmal uns selbst in Erinnerung rufen und vielleicht auch Ihnen. Und Silvia Fehrmann wird dann erläutern, wie sich das im Programm reflektiert. Ich beginne mit einer eigenen Erfahrung. Ich bin Sohn eines Lehrers und mein Vater galt damals als guter Lehrer, war Rektor einer Schule über längere Zeit. Meine Erfahrung war als Kind, und das erinnere ich immer wieder, dass er eigentlich mit 40 Jahren wusste, welche Inhalte er lehrt in der Schule und auch in welcher Weise diese Inhalte gelehrt werden. Meine Erfahrung heute ist, dass ich eigentlich fast täglich, aber zumindest wöchentlich mit ganz neuen Wissen konfrontiert werden, neue Erfahrungen mache, die ich zunächst gar nicht einordnen kann teilweise. Meine Frage oder der Punkt, der wichtig ist, was ganz offensichtlich ist, es geht in der Schule nicht mehr nur darum, Inhalte zu lernen, sondern eigentlich das Lernen zu lernen. Vielleicht könntest du, Silvia, so ein bisschen erläutern, wie sich das reflektiert in den nächsten Tagen.
Guten Abend, herzlich willkommen. For those of you who do not speak German, we have a simultaneous translation, but we are going to continue in German. There are devices outside and the first chapters will be switching from German to English. Aber das ist nur eine technische Ansage, die notwendig ist. Du sagtest, Gesellschaft schreibt sich in Schule fort. Und das Gute an Fortsetzungsromanen ist ja, dass sie auch unterbrochen werden können, dass sie sich verändern können, dass das Ergebnis nicht feststeht. Und das heißt, Gesellschaft schreibt sich tatsächlich fort. Ich möchte darauf nochmal zurückkommen, aber diese Erzählung kann auch unterbrochen werden und neu begonnen werden. In Deutschland gibt es ein großes Beispiel für diese Unterbrechung der Fortschreibung dieser Geschichte, nämlich der Wechsel, der Wandel von einer sehr autoritären Schule des Nationalsozialismus zu einer eher autoritätskritischen. Vielleicht hat dein Vater einen Teil dieser Phase auch mitbegleitet. Und da war der Horizont, der ihn erwartete, nachdem diese Aufgabe angegangen worden war, eine neue Lehrkultur zu entwickeln, ja relativ stabil. Aber heute können wir uns auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Und so stehen wir heute einerseits vor der Frage, wie begründen wir Schule so, dass sie begehrenswert wird, dass sie erstrebenswert ist, dass Menschen Lust haben, zur Schule zu gehen, in der Schule zu arbeiten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Da gibt es eine Herausforderung, die auf uns wartet. Und dann stehen wir, wie du es erwähnt hast, in vielen Bereichen der Gesellschaft vor der Frage, dass uns die Dynamik der Entwicklungen vor immense Herausforderungen stellt. Wir in vielen Bereichen der Gesellschaft Orientierungswissen brauchen und sich natürlich in Schule auch diese Frage stellt. Wie geht man mit Komplexität um, aber vor allem, wie geht man mit Nichtwissen um? Denn die Entwicklungen sind so rasant, dass vielerorts einfach die Zeit, die Instrumente fehlen, um dieses Nichtwissen anzugehen. Das ist ja keine neue Situation. Also Lernen zu lernen war ja, wenn man es runterbricht, die wesentliche Einsicht vieler reformpädagogischen Denker, allen voran John Dewey, der eine an den wir uns anlehnen mit diesem Projekt. Vor 100 Jahren schrieb Dewey ein Buch, das man nicht gelesen haben muss, um an dieser Konferenz, an diesem Projekt teilzunehmen, Schools of Tomorrow. Er untersuchte damals die Transformation seiner Zeit, 1915, und wie die Schulen auf diese Veränderungen reagierten, nämlich Industrialisierung, Migration und Verstädterung. Klingt sehr vertraut. Und untersuchte, welche Ansätze funktionieren. Und die Ansätze, die funktionieren in seiner Zeit, waren experimentelle Schulen, wie er sie nannte, die eben das gemeinsame, gemeinsame Handeln, die Kommunikation, die Interaktion und eine Orientierung auf die Gemeinschaft in den Fokus stellten. Und deswegen war dieses Lernen zu lernen, das heute auch Google predigen könnte, bei ihm eingebunden in einem Verständnis der Schule als einem Labor der Demokratie. Und das ist eine Fragestellung, die wir immer wieder aufgreifen wollen. Wie können wir unser Wissen demokratisieren? Wie können wir unsere Wissensproduktion demokratisieren? Wie können wir Situationen herstellen, in denen Wissen ko-kreativ entsteht?
Der Umgang mit Nichtwissen in dieser Situation betrifft ja teilweise auch die Lehrer selbst. Also diese Vorstellung, da sind auf der einen Seite die Wissenden, die Lehrer, die auf der anderen Seite den Schüler das Wissen weitergeben, trifft ja immer weniger die Situation, in der wir uns befinden. Zum Beispiel die Erfahrung von Migration haben ja viele Lehrer nicht unbedingt, während die Schüler sie haben. Also die Schüler, wenn es um das Thema Migration geht, sprechen über etwas, wovon die Lehrer vielleicht gar keine Ahnung haben, zumindest nicht als Erfahrung eine Ahnung haben. Oder technologische Entwicklungen, wo die Schüler sich auf Situationen eingestellt haben, Techniken erlernt haben im täglichen Umgang, die die ältere Generation, zu der ich mich auch gerne zähle, einfach nicht hat, wo sozusagen der Lehrer auch dann keine Autoritätsperson ist in diesem Bereich. Und das stellt natürlich ganz andere Anforderungen an Lehrer wie Schüler, mit solchen Situationen umzugehen.
In der Arbeitswelt stellt sich ja diese Herausforderung auch, weil die Veränderungen so rasant sind. Und gerade weil uns diese Frage interessiert, wie entsteht Wissen angesichts der Komplexität und des Nichtwissens, haben wir eine ganze Reihe von Gästen eingeladen für diese Auftaktkonferenz, um darüber nachzudenken, wie Wissen entsteht, das verortet ist in einer Gesellschaft, das ko-kreativ entwickelt wird, das digitale und analoge Strategien zum Einsatz bringt, um gemeinsam relevantes Wissen zu produzieren. Das werden wir jetzt auf dieser Auftaktkonferenz untersuchen und ist auch für andere Bereiche relevant. Und danach geht es hoffentlich in die Praxis mit neuen Partnern und mit neuen Projekten, die wir im Zuge dieser Auftaktkonferenz entwickeln wollen.
Ich möchte sozusagen mein Spezialgebiet noch in Anschlag bringen, nämlich die Philosophie. Mich hat immer der Menon-Dialog bei Platon sehr interessiert, wo Sokrates einem Sklaven, also ist bewusst auch die Rede von einem Sklaven, das heißt einem Nichtwissenden, der nie was von Geometrie und Mathematik gehört hat, beibringt, wie man die Fläche eines Quadrats verdoppelt. Dieses Beibringen ist ein interessanter Prozess, weil er sagt ihm nicht, wie es ist, sondern er gibt Hinweise, die für den Sklaven eine Art Entdeckungsgeschichte des Problems bedeuten. Wie geht man da heute in Schule mit um?
Naja, Menon kann man ja heute auch als eine Handlungsanweisung lesen, weil es der Text, also Menon, Sokrates löst ja das Problem, das Menon ihm stellt, das Paradoxon, ja. Wie geht man mit Unwissen um? Einerseits durch dieses didaktische Experiment mit einem Sklaven, der bei Schleiermacher noch Knabe oder Diener hieß, aber eigentlich ein Sklave war, also jemand, der sich der Situation gar nicht entziehen kann. Aber eigentlich löst er diese Situation durch ein eine Performance, durch ein didaktisches Experiment, durch einen ästhetischen Trick.
Ich wusste immer, Lehrer sind Schauspieler.
Das steht in dem Text auch drin.
Ja, also ich glaube, wenn Sie Ihre schauspielerischen Fähigkeiten, falls Sie Lehrer sind, entwickeln, haben Sie schon die 50% gewonnen des Unterrichts.
Gilt auch für Kulturmanager.
Ja, gilt auch für Kultur. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir am Anfang den Punkt stark gemacht haben, dass Schule eine zentrale Institution ist, in der Gesellschaft geformt wird, gesellschaftliches Denken eingeübt wird. Unsere Gesellschaft steht ja heute vor einer sehr ambivalenten Herausforderung. Einerseits nämlich Freiheitsräume, Individualität zu entwickeln und auf der anderen Seite aber auch einen gemeinsamen Solidarität zu fördern. Und zwischen das wird eigentlich, wie ich es sehe, sehr stark als Spannungsgefüge gelesen. Und ich glaube, die Herausforderung ist, welche Methoden kann man entwickeln, sozusagen, dass sozusagen im Solidaritätssinn und im Gemeinschaftssinn kein Gegensatz zu Individualität und Freiheit gesehen wird.
Derzeit gibt es ja viele Debatten um Schule, die versuchen, den Status quo zu wahren, sowohl was Digitalisierung angeht, aber auch was die Schulformen betrifft. Und da ist ja immer wieder so der Versuch zu segregieren, anstatt zu vermischen. Also Homogenitäten zu wahren, anstatt Solidaritäten auszuüben. Und ein ganz wesentlicher Schritt, um eine demokratische Praxis an Schulen ernsthaft zu leben, ist es eben, sich darüber im Klaren zu sein, mit welchen Privilegien viele der Akteure, die wir in diesem Feld zu tun haben, aufgewachsen sind, ausgebildet wurden und weiterhin handeln. Und in diesem kritischen Bewusstsein heraus dazu einzuladen, eine demokratische Praxis tatsächlich umzusetzen und zu leben. Und das ist vielleicht der Anfang dafür.
Genau, das ist der Anfang für die nächsten 3 Tage. Du erzählst jetzt uns, wie es weitergeht.
Okay, danke. Ja, wir freuen uns auf 3 Tage. Das ist die Auftaktkonferenz zu einem Projekt oder zu einer längeren Konversation, die wir hoffentlich ein Jahr lang mit Ihnen weiterführen können. Es werden alle möglichen weitere Projekte entstehen. Das können Sie alles im Abendprogramm nachlesen. Ich möchte jetzt nur kurz erzählen, was uns heute erwartet. Wir freuen uns sehr, dass Sharon Dadua O'Toole den Auftakt gibt. Sie ist Schriftstellerin, Aktivistin und Mutter. Im letzten Jahr hat sie den Ingeborg-Bachmann-Preis, einer der wichtigsten Preise der deutschsprachigen Literatur, bekommen für einen wunderbaren Text, in dem sie mit sehr ironischer Präzision ein deutsches Ehepaar aus der Perspektive eines Frühstückseis beschreibt. Und wir freuen uns sehr, dass Sharon gleich im Anschluss über ihre Beobachtungen als Mutter 4 Berliner Söhne, die auch hier sind, sprechen wird. Danach wird es mehrstimmig auf der Bühne, weil nämlich die Schülerinnen und Schüler des Projekts Neue Expertinnen auf die Bühne kommen und Vertreterin von Jugend hackt. Das sind 2 Partnerprojekte, die mir sehr am Herzen liegen. Neue Expertinnen, das ist ein Forschungsprojekt, das wir an 12 staatlichen Europaschulen Berlins, an 12 Standorten im letzten Jahr durchgeführt haben, mit Künstlerinnen, mit Wissenschaftlerinnen, mit kritischen Migrationsforscherin, mit Fluchtexperten, mit Schülern, mit Lehrern, mit Moderatoren, mit Kollegen des Hauses. Ein Riesenprojekt, das versuchte herauszufinden, welche Perspektiven habt ihr Schüler, Schülerinnen auf Gesellschaft heute, auf Migration. Das alles führte zu einem selbstorganisierten Kongress auf dieser Bühne. Und wir freuen uns sehr, dass die Kongressagentinnen sich bereit erklärt haben, heute auch mit uns zu sprechen. Und wir freuen uns auch sehr auf die Vertreterin von Jugend hackt, mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Jugend hackt ist eine Initiative, die Programmiernachwuchs ausbildet, so steht es auf der Homepage. Sie machen super spannende Dinge wie Apps, mit denen man der Regierung Feedback geben kann zu ihrem Handeln oder Apps, mit denen Geflüchteten sich in Städten zurechtfinden können, also programmieren, um die Welt zu verändern. Jugend hackt und die neuen Expertinnen werden auf der Bühne uns einen Auftrag geben. Sie werden ihre Forderungen an Schule, daran, wie Schule sein könnte, formulieren, sodass wir ein paar Ansätze für die kommenden Tage haben. Das ist das Ergebnis eines Workshops, den wir in den letzten Tagen hier durchgeführt haben. Und dann wird Carrie Facer die Keynote halten. Ich freue mich sehr, dass Carrie sich auf unsere Einladung eingelassen hat. Ihre Bücher und Präsentationen sind eine wunderbare Kombination aus systematischer Beobachtung und politischer Vorstellungskraft, politischer Imagination. Dieser Kongress ist eine Einladung, uns in politischer Imagination zu üben. Vielen Dank. Ich darf jetzt Sharon Dodua-Otoo auf die Bühne bitten.